Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum. Endlich mal was Positives auf dem Freiburger Wohnungsmarkt. Es tut sich was. Bald werden es alle Wohnungssuchenden wissen. Es gibt sie noch, leerstehende Wohnungen. Die Initiative Bürger für Landwasser hat sie für uns alle gesucht. Am Dienstag wurden die frohe Botschaft unserem OB Böhme mitgeteilt. Aber warum wissen es die Wohnungssuchenden noch nicht? Hat es dem OB vor Freude die Sprache verschlagen? Wir wissen es nicht, aber wir empfehlen, schaut euch die Wohnungen selber an. Hier die Adressen. Block Auwaldstraße 35 37 39. Hier stehen 5 Wohnungen leer. Die Wohnung im Erdgeschoss in Block 35 steht seit mehr als einem Jahr leer. In der Auwaldstraße 43 steht seit Mai eine Wohnung leer. Auch in der Auwaldstraße 29 eine seit 6 Monaten. Eine 4-Zimmer-Wohnung, erster Stock, rechts. Und auch im Block 45a steht seit 8 Wochen eine 2-Zimmer-Wohnung leer, zweiter Stock, links. Es bleibt noch zu erwähnen, dass alle gemeldeten Wohnungen der gemeinnützigen Gebau Süd gehören. Die größte Wohnungsgesellschaft selbst war leider nicht zu erreichen. Und die Stadt, sie will erst noch genau prüfen. Also, doch keine hoffnungslose Lage. Angesichts von 80.000 Wohnungen in Freiburg werden sich bestimmt noch einige leerstehende Wohnungen aufspüren lassen. Schaut euch um und meldet leerstehende Wohnungen dem Wohnungsausschuss der Grünen oder auch uns. Zu erreichen unter Telefonnummer 31028. Nochmal 31028. Hier könnt ihr auch nachfragen. Legen wir den Spekulanten das Handwerk.
Zur besonderen Kenntnisnahme. In Freiburger Gefilden treibt sich so manches politisches Grüppchen herum. Lässt Mensch sein wohlwollendes Auge auf einem bestimmten Grüppchen ruhen, kann es passieren, dass die politische Vielfalt im Städtle quantitativ arg zusammenschrumpft. Doch dazu später. 23.11.89. Die vorgezogene Verabschiedung des Landeshochschulgesetzes zwingt den AStA der Uni Freiburg kurzfristig eine Vollversammlung einzuberufen. Nach den einleitenden Referaten verschiedener Leute soll der Forderungskatalog an den Landtag diskutiert und anschließend verabschiedet werden. Dazu war ein relativ vernünftiger Ablauf und damit auch eine Redezeitbeschränkung auf 2 Minuten vorgesehen. Ganz und gar nicht vorgesehen, aber vielleicht aus der Erfahrung vergangener Plänen und VVs vorhersehbar, war eine geplante und gut organisierte Störungsaktion des sogenannten Bund gegen Anpassung. Nach deren Rausschmiss aus dem Saal, bei dem auch eine ganze Reihe junger Studis aus Solidarität mit den Ausgepfiffenen rausging, tauchte erwartungsgemäß ein Flugblatt des BGA auf. Dort war von geifernden Pogromhelden, Faschisten und einem jämmerlichen Haufen die Rede. Sie selbst erkannten sich in der Rolle der neuen Juden im sogenannten Vierten Reich wieder. Woher, fragt Mensch, kommt der Bund für, offiziell gegen, Anpassung? Für Neulinge in Freiburg und Uninformierte bezüglich dieses Haufens eine Biografie der politischen Entwicklung. Anfang der 70er Jahre sammelt der Diplompsychologe Fritz Erik Hövels, so heißt der gute Mensch, in Freiburg einen Kreis Gleichgesinnter um sich, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Marxismus und der Psychoanalyse zu verbreiten. Hövels hat sich aus Marx und Reich ein sexualistisches Programm zusammengerührt, das er zur Plattform einer marxistisch-reichistischen Initiative, genannt MRI, macht. Kleinfamiliäre Sexualunterdrückung wird als Basis der Klassenherrschaft in der identifiziert. Befreite Genitalität zur Voraussetzung politischer Emanzipation gemacht. Es wird nicht versucht, den gesellschaftlichen Gründen der Sexualunterdrückung auf die Spur zu kommen, sondern Sexualität ist der Fakt, welcher die Konstellation von dem sogenannten S, dem sogenannten Ich und dem Über-Ich, das kommt alles von der Psychoanalyse von Freud, was die Konstellation dieser drei Begriffe bestimmt. Unterdrückte Sexualität führt zu einem individuell schwachen Ich. So hängen bei Höwels Sieg oder Niederlage der kommunistischen Bewegung entscheidend davon ab, wie konsequent die revolutionäre Partei die Befreiung der Sexualität in ihr Programm aufnimmt und eine Unvereinbarkeit ihrer Mitgliedschaft mit der Ehe propagiert. Was hier und in der gesamten Argumentation der MAI jedoch auffällt, ist die völlige Abwesenheit von ökonomiekritischen Momenten und Begriffen von Kapitalismus und Ideologie. Im Laufe der 70er Jahre wächst Höwels Gemeinde, Ableger entstehen und aus einem universitären Debattierclub wird eine schlagkräftige Politsekte, die im Herbst 79 schließlich als Wahlbündnis und Forum linker Initiativen gegründete Freiburger Bunte Liste, wird gesprengt und im Jahr darauf erfolgreich selbst als Bunte Liste sozusagen als MAI-Organisation angeboten. Diese Bunte Liste kandidiert zu den Gemeinderatswahlen und der BL-Vorsitzende Gottfried Niemitz zieht als Abgeordneter ins Stadtparlament ein, wird 1984 jedoch nicht wiedergewählt, Gott sei Dank. Die MAI, also die BL, legt sich mit den gesamten Freiburger linken Szene an, beschimpft Hausbesetzerinnen und Autonome als Nazis und richtet eine eigene Punkerpartei ein. 1983 gehen die letzten Nachfahren der traditionellen Linken zwischen 1789 und 1933 publizistisch in die Offensive. Sie gründen den sogenannten Ariman Verlag und gehen auch anderwärtig den Leuten auf den Geist. Ich will dann noch ein Zitat des MAI vorlesen. Und zwar meinen die zum Beispiel zu den Spontis und Autonomen, diese seien, da mit schwachem Ich und starkem Über-Ich ausgestattet, eine Art verhinderter Faschisten, denen nur ihr soziales Umfeld nicht gestattet, echte Faschistinnen zu werden. Im Übrigen seien sie anal defekt. Ist doch einer ihrer gern geübten Tätigkeiten das hässliche Schmieren infantiler Wandsprüche. Ja, zum Bund gegen Anpassung, der ja nichts anderes ist als der MAI, lässt sich dann noch zu sagen, so die Inhalte des Bunds gegen Anpassung sind konform mit dem MAI, beziehen sich unter anderem auf das Thema AIDS, da AIDS bekämpft werden soll durch eine Zwangstätowierung und unter Aufsichtsstellung von HIV-Infizierten unter polizeilicher Aufsicht. AIDS soll außerdem bekämpft werden durch Einreisestopp für HIV-positive bzw. nicht kontrollierte Personen. Außerdem versuchen diese Leute dann dadurch, durch ihr Trennen des Pathogenen, des Krankhaften und des Gesunden, eine Mischung hervorzurufen, die eigentlich relativ nah bei dem der Republikaner liegt. Daher auch ihre Solidarität mit den Republikanern. Es wäre dann noch die Frage, inwieweit der Bund gegen Anpassung eine komische Gruppe ist oder eher als eine gefährliche Sekte einzustufen sei. Hierzu muss man sagen, dass der Bund gegen Anpassung in der letzten Zeit durch ziemlich viele Aktionen aufgefallen ist. Er ist aufgefallen durch systematisches Fotografieren und Filmen unerwünschter Personen bzw. unbeliebter Rednerinnen und Redner auf ihren Veranstaltungen. Er ist aufgefallen durch die Solidarität mit den Republikanern, die ja jetzt auch in der letzten Zeit hochgekommen sind und die ja auch eine republikanische Hochschulgruppe bilden wollen. Und er ist aufgefallen durch Provokation von Schlägereien. Damals, als er aufgekommen ist, ist er aufgefallen dadurch, dass er relativ eng mit der Polizei zusammengearbeitet hat und da ziemlichen Schaden bei der linken Szene angerichtet hat. Und heutzutage ist das nichts anderes. Der Chef der bunten Liste, der MRI bzw. des Bundes gegen Anpassung, Fritz-Erik Höbbels, ist außerdem damals aus dem SDS rausgeflogen, weil er sich zu sehr nach einer geplanten Kampagne, das steht im Spiegel, zu sehr an den Rektor angebiedert hat, denn da er ansonsten Strafverfolgung ausgesetzt wäre, gewesen wäre.
Heute Morgen fand vor dem Theater eine Demonstration der Elternvertretung der Kita zusammen mit ihren Kindern statt. Könnt ihr vielleicht mal kurz sagen, warum diese Demonstration jetzt stattfand?
Also im Freiburger Stadtviertel Grün ist ja schon seit fast einem Jahr bekannt, dass sich extrem gesundheitsschädliche Schwermetallkonzentrationen von Blei, Cadmium und Zink im Boden befinden. Inzwischen kann man auch noch davon ausgehen, dass noch mindestens Quecksilber und Kupfer hinzukommen. Wir haben Kinder im Kindergarten Kita in diesem Gebiet und wollen uns nun halt für die Sanierung des Greta-Innenhofes und im Grund fürs ganze Grün einsetzen.
Könntest du vielleicht nochmal sagen, wie stark die Belastung hier auf dem Greta-Gelände ist und welche Auswirkungen diese Cadmium- und Bleibelastung für die Kinder hat und für euch selbst auch?
Also wir haben bereits im Juni Kinder von unserem Kindergarten untersuchen lassen und da kamen zwei Kinder mit relativ hohen Blei- und Cadmiumbelastungen raus. Das eine war 21 Mikrogramm pro Deziliter Blut, das andere war 27 Mikrogramm pro Deziliter Blut. Normal ist ein viel geringerer Blutbleiwert, bereits ab 10 heißt es nach Professor Wassermann aus Kiel, dass gesundheitliche Einschränkungen zu erwarten sind. Heute bekamen wir einen Wert raus, der beträgt sogar 35 Milligramm pro Deziliter Blut. Also das ist im Grunde ein extrem hoher Wert. Und das muss man immer wieder betonen, dass wir Kinder haben, die sind Blei- und Cadmium belastet. Also es besteht kein Grund mehr, diese ganze Sache zu verharmlosen. Und deshalb haben wir jetzt auch die Demo gemacht, um auf unser Problem aufmerksam zu machen, um die Stadt endlich dazu zu zwingen, dass sie etwas unternimmt. Denn sie unternimmt im Grunde nichts. Sie hat zwar jetzt punktuell im Hof des Gießereigeländes eine Stelle ausgebaggert, wo der Cadmiumunfall, der ja bekannt sein dürfte, stattgefunden hat. Aber dass der Staub sich in 5 Monaten überall hin verteilt hat, das dürfte wohl jedem klar sein. Unsere Kinder spielen zwar nicht mehr im Hof, laufen aber durch, tragen diesen Staub ständig in die Räume der Kita, laufen wieder nach Hause, schleppen es dann wieder mit sich rum, haben es in den Kleidern hängen. Und es zeigt ja auch wieder das Beispiel des einen Jungen von uns, dass hier eine Gefährdung vorhanden ist, die nicht mehr akzeptiert werden kann, die Gesundheitsschädigungen befürchten lässt. Also Bleibelastung führt zu Konzentrationsstörungen. Es ist inzwischen klar, dass die Intelligenz bei bleibelasteten Kindern abnimmt, dass es Organe schädigt und so weiter. Cadmium ist nach der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft. Wir haben Cadmiumkonzentrationen, die sind auch hoch. Jedes Kind hat Cadmium im Blut und Cadmium befindet sich ja nicht normalerweise im menschlichen Körper. Auch hier ist ein Potenzial gegeben, das Angst macht.
Könnt ihr vielleicht nochmal konkret sagen, welche Forderungen ihr an die Stadt habt?
Also wir fordern die sofortige Sanierung des Kreta-Geländes und aller umliegenden Gebäude. Dann wollen wir Ersatzräume für unseren Kindergarten während dieser Sanierungsarbeiten, weil dann natürlich sehr viel Dreck aufgewirbelt wird und der dann auch wieder die Kinder betrifft. Dann wollen wir weitergehende systematische Messungen im Grün und die Einhaltung der Bauauflagen auf dem IHK-Baustellengelände. Diese Auflagen haben ja schon für diese Baustelle bei den Faulerhäusern existiert, wurden aber nie eingehalten. Das war vor allem diese Nasshaltung bei Bodenarbeiten und es hat sich ja nie jemand drum gekümmert. Und jetzt wollen wir halt, dass das wenigstens bei den IHK-Baustellen passiert. Dann wollen wir noch die Veröffentlichung aller gemessenen Werte. Vor Wochen, beziehungsweise ist es glaube ich auch jetzt schon wieder 2 Monate her, wurde bei uns in den Räumen der Kita eine Schwebstaubmessung vorgenommen. Also das Ergebnis wissen wir bis heute nicht. Es wird immer wieder gesagt, es käme bald, aber dann werden wir wieder hingehalten. Und es scheint, das ist wirklich die allgemeine Taktik der Stadt, ist einfach, dass diese Taktik ist, uns hinzuhalten. So.
Und zwar würde ich gerne noch fragen, wie sieht denn das aus? Meint ihr, dass eine Sanierung überhaupt möglich ist? Oder wäre nicht letzte Konsequenz, dass man das räumen müsste, diese Räume verlassen müsste, halt auf dem Kreta-Gelände und irgendwo andere Ersatzräume suchen muss? Da ja letztendlich auch bei einer Sanierung der Staub in der umliegenden Gegend ja trotzdem noch vorhanden ist und die Belastung.
Sanierungsmaßnahmen ohne Abriss können meines Wissens nach durchgeführt werden, indem die betroffenen Häuser, Objekte eingehaust werden, das heißt praktisch unter einer zweiten Haut abgerissen werden innerhalb eines Zeltes oder dergleichen, sodass verhindert werden kann, dass schwermetallbelastete Stäube unnötigerweise in die Umwelt gelangen. Das wäre also, denke ich, eine Chance, eine Sanierung hier durchzuführen, wie es angebracht wäre.
Angesichts der Tatsache, dass die bei den Kindern gemessenen Werte die als gesundheitsschädlich angesehene Grenze um das Dreifache übersteigen, wollen sich die Eltern von der Stadt nicht länger hinhalten lassen.
Nachdem monatelang nur zögerlich und halbherzig von der Stadt reagiert wurde, werden wir ab heute gerichtliche Schritte einleiten.
Es ist eine längere Geschichte, wir haben der Stadt einen Elternbrief geschickt mit unseren Forderungen. Dazu hat sie Stellung genommen, aber falsch. Also sie hat gesagt, Sigisua, der Vertreter der Baukoop, hätte sich mit den punktuellen Sanierungen zufrieden gegeben und sie hätten doch saniert. Sigisua hat es heute widerrufen. Dann haben wir einen Anwaltsbrief an die Stadt geschickt. Der hat Frist gesetzt bis heute. Bis heute sollte die Stadt Stellung nehmen. Das hat sie nicht gemacht. Und ab heute haben wir uns dann vorgenommen, dass wir Strafanzeige stellen. Deshalb haben wir auch diese Kinderdemo heute Morgen gemacht. Und jetzt probieren wir halt von der Kita aus die Stadt zu verklagen.
Im Übrigen haben wir morgen einen Informationsstand am Kaufhof in der Passage zu Münster durch. Da können sich alle Interessierten informieren. Ansonsten sammeln wir dort auch Unterschriften. Falls jemand unsere Forderung unterstützen kann, wären wir froh, wenn er uns mit seiner Unterschrift
unterstützen würde.
Jetzt noch einblenden würde, es hat eben noch ein Hörer angerufen. Es geht darum, dass ich vorhin ein falsches Zitat verwendet habe. Ich habe von der Punkerpartei geredet, die MRI angeblich ins Leben gerufen haben soll. Das ist nicht richtig. Ich habe das auf einem, das Flugblatt ist irgendwie falsch. Es geht darum, dass diese sogenannte Punkerpartei in Wirklichkeit die damals in Freiburg ebenfalls existierende NLB ist. Die NLB, das waren Leute, die auch teilweise vorher in der BL waren und sich besonders hervorgetan haben damals mit der Bekämpfung der MRI-Leute. Zu der Bekämpfung des MRI bzw. des Bund gegen Anpassung sei noch kurz gesagt, dazu wird es noch ein paar Hinweise geben. Es ist sehr wichtig für die Leute, die was gegen die Faschos machen wollen, sich nicht fotografieren zu lassen. Die Leute bewachen ihre Plakate, die fotografieren jeden, der versucht, jede und jeden, der versucht, diese Plakate runterzureißen. Andere Leute, die beispielsweise aus Spaß und Jux und Dollerei auf die Veranstaltung gehen, dort nicht klatschen, dort eventuell durch unangenehme Fragen oder so auffallen, werden gefilmt mit Videokameras. Die Überwachungsmethoden, die Bespitzelungsmethoden und die Repressionsmethoden sind ziemlich ausgefeilt. Dieser Haufen ist kadermäßig organisiert. Die Leute versuchen zu provozieren und können auch hervorragend damit umgehen, indem sie die Bullen rufen und plötzlich war alles ganz anders. Plötzlich wurden sie geschlagen. Die Leute weisen dann auch Atteste vor und so weiter. Also in Aktionen möglicherweise gegen den Bund, gegen Anpassung, also die Leute, die was dagegen machen wollen, die müssen verdammt aufpassen und müssen sich möglicherweise auch vorher absprechen, müssen Zeugen dabei haben, damit sowas nicht passiert. So, und jetzt gebe ich gleich weiter an Beate.
Netzwerk für historisch arbeitende Frauen. Ein neuer Beitrag zur Koordination von Frauenforschung. In Wiesbaden haben sich Frauen von Autonomen Frauenarchiv zum Ziel gesetzt, ein Kommunikationsnetz für historisch arbeitende Frauen aufzubauen. Ich bin jetzt am Telefon mit Marianne Zepp aus Wiesbaden verbunden. Sie ist Journalistin in Frankfurt und demnächst hauptamtliche Mitarbeiterin beim Netzwerk. So. Sie beziehen sich jetzt beim Aufbau des Netzwerks für historisch arbeitende Frauen auf die Historikerinnen-Treffen. Die haben stattgefunden von 1978 bis 1986. Und können Sie uns jetzt kurz den Zusammenhang erklären von diesen Treffen zum Netzwerk und also damit das Netzwerk auch vorstellen?
Ja, die Idee des Netzwerks kommt aus der Erfahrung dieser Historikerinnen-Treffen. Und zwar haben sie, wie Sie schon gesagt haben, stattgefunden von 1978 bis 1986. Das letzte war in Wien. Und diese Historikerinnen-Treffen haben also eine sehr große Resonanz gehabt. Und das Positive daran war, dass es die Möglichkeit gab, für Frauen innerhalb von Institutionen, also Universitäten oder festen etablierten Forschungszusammenhängen, sowie Frauen, die eben außerhalb dieser Institutionen historische Frauenforschung betrieben haben, sich auszutauschen, ihre Ergebnisse vorzustellen und sich auch einander kennenzulernen. Und wir haben hier im Rahmen unseres Archivs auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Frauen gibt, die eben versuchen, Frauengeschichte aufzuarbeiten, Geschichte überhaupt aus Frauensicht aufzuarbeiten, aber sehr isoliert oft sind, wenn sie nun nicht unbedingt an der Universität arbeiten oder so. Und das hat uns bewogen, diesen Plan eines Netzwerkes mal in Erwägung zu ziehen. Und im Augenblick ist es also so, dass wir dabei sind, dieses Netzwerk aufzubauen. Und wir haben also jetzt, wenn ich mal was zur Methode sagen darf, wir haben damit begonnen, jetzt ein erstes Anschreiben rumzuschicken, wo wir kurz erklären, was wir damit beabsichtigen und versuchen, da möglichst viele Frauen mit anzusprechen. Und zwar haben wir aus unserem Archivzusammenhang schon eine ganze Reihe von Adressen gehabt. Dann haben wir es an die Asten der Universitäten weitergeschickt. Wir sprechen Gleichstellungsstellen an und Einzelfrauen, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen, und auch ganz gezielt, also Frauenforscherinnen auch.
Also mir ist wichtig zu wissen, ob jetzt alle Frauen angesprochen werden oder Profifrauen, Frauen, die publizieren wollen oder so.
Nein, auf keinen Fall. Also wir wollen eben, und das ist auch unser Ansatz dabei, deshalb legen wir auch großen Wert darauf, dass wir autonom bleiben. Wir wollen nicht in diesem Sinne professionelle, in Anführungszeichen, Historikerinnen ansprechen, sondern wir wollen eben gerade auch gezielt Frauen ansprechen, die oft in Gruppen oder auch als Einzelpersonen Frauengeschichte aufarbeiten. Und wir wissen aus der Erfahrung hier heraus, aus unseren Kontakten, dass Frauen die unterschiedlichsten, interessantesten Themen bearbeiten. Es gibt also sehr viele Gruppen, die sich mit zum Beispiel mit der Geschichte der Hexenverfolgung in ihrer Stadt oder in ihrem Ort beschäftigen. Es gibt Frauen, die sich mit der Nachkriegsgeschichte beschäftigen. Und das sind die Frauen, die wir in erster Linie auch ansprechen wollen. Das schließt natürlich nicht aus, dass wir auch mit Frauen, die in universitären Zusammenhängen sind, zusammenarbeiten wollen und dass wir hoffen, dass die uns unterstützen werden.
Mhm. Und wie wird das Ganze finanziert? Ist das jetzt von Hessen finanziert oder läuft das?
Nein, wir haben zum Aufbau jetzt Gelder bekommen von der Frauenanstiftung und wir sind auch ja ein Projekt der Frauenanstiftung. Und wir hoffen, dass die Finanzierung nächstes Jahr weiterläuft. Das bezieht sich jetzt allerdings nur auf Honorargelder für die Frauen, die hier im Archiv jetzt mit dem Aufbau beschäftigt sind. Und es bezieht sich halt dann auf die Sachkosten, die wir haben. Das heißt also ganz konkret auf Druckkosten und auf Portokosten und so weiter und so weiter. Mhm. Und die Mittel, mit denen wir versuchen, Frauen anzusprechen, sind erstmal dieses erste Anschreiben, wie ich das erklärt habe, und dann werden wir ein Publikationsorgan rausgeben, das wir hoffentlich noch vor Ende dieses Jahres fertigstellen können. Und in diesem Publikationsorgan wollen wir sowohl inhaltliche Aufsätze bringen, wir haben schon einige, und wir wollen auch Methoden diskutieren, aber auch dann eben ein Kommunikationsorgan draus machen für Literaturanfragen, für Stellenangebote und für alles Mögliche, was also auf diesem Bereich von Interesse ist.
Ja, dann wäre es jetzt noch schön, vielleicht die Adresse zu erfahren für unsere Hörerinnen.
Ja, das läuft also jetzt über das Autonome Frauenarchiv Wiesbaden e.V. Postfach 2848 in 62 Wiesbaden. Und ich kann auch noch unsere Telefonnummer angeben. 06121, Vorwahl von Wiesbaden, und dann 80 67 15.
Ja, und wer es nicht mitschreiben konnte, der kann im Radio Dreieckland anrufen. Wir haben die Adresse auch da. Ja, dann danke ich für den Beitrag. Ne?
Bitte.
Tschüss.
Tschüss.
Am 28. und 29. November begannen in Frankfurt die ersten Tarifverhandlungen der IG Medien mit den Arbeitgeberverbänden in Frankfurt. Bisher arbeiten die privaten Rundfunkmitarbeiterinnen ohne Tarifverträge, ohne geregelte Vergütungsrahmen, ohne Arbeitszeitordnung. Diesen Missstand soll durch den Mantelvertragsentwurf und den noch nicht vorgelegten Vergütungstarifvertragsentwurf behoben werden. Gefordert werden unter anderem die 38,5-Stunden-Woche, Kündigungsschutz, Nachtüberstundenzulagen, keine Freigabe der Multifunktionalität, Keine Freigabe der Multifunktionalität bedeutet, dass private Mitarbeiterinnen nicht nur an der Wortberichterstattung, sondern auch an der technischen Erstellung beteiligt sind. Dabei soll die Vergütung entsprechend der höchstbezahlten Tätigkeit erfolgen. Heute befragt Radio Dreieckland Peter Vögler von den IG Medien in Stuttgart zu den Tarifverhandlungen vom Mittwoch.
In den ersten Verhandlungen ist herausgekommen, dass wir unsere Tarifforderung vorgestellt haben. Danach haben die Arbeitgeber uns ebenfalls Vorschläge vorgelegt über tarifvertragliche Regelungen im Privatfunkbereich. Sie haben, was den Mandeltarifvertrag betrifft, als Kern haben wir dort nur andiskutiert die Arbeitszeitfrage. Und da war es eben so, dass die Arbeitgeber ein Jahresarbeitszeitmodell vorgeschlagen haben, das keine planbaren Arbeits- und Freizeiten vorsieht und das keine Zuschläge für Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit vorsieht. Sie haben also in keiner Weise präzisiert, wie diese Jahresarbeitszeit aufzudröseln ist. Und was die gehaltlichen Forderungen betrifft, da haben sie eben dieses Angebot vorgelegt, eine Gehaltsstruktur zwischen 1800 Mark für einfache Bürotätigkeiten und 3200 Mark für Programmmitarbeiter und Regisseure. Das ist in keiner Weise vergleichbar mit Gehaltsstrukturen, die es jetzt nun im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, obwohl ich die gar nicht groß als Vergleich heranziehen will, aber auch nicht im Tageszeitung- oder Zeitschriftenbereich. Da liegen natürlich die Gehaltssätze wesentlich höher.
Also sind die Arbeitgeber bei den ersten Verhandlungen Ihnen in keinster Weise entgegengekommen, sondern haben nur mehr oder weniger so Pseudo-Angebote gemacht?
Ja, sie haben sich mit uns einverstanden erklärt, dass es dem Privatfunk sozial zu gestalten gilt. Die Arbeitsbedingungen im Privatfunk wollen sie sozial mit uns über einen Tarifvertrag gestalten.
Das haben sie so pauschal formuliert.
Genau. Und sie haben außer der dieses Gehaltsangebot, das für mich in Wirklichkeit kein Angebot ist, zum Mantel, wie gesagt, keinerlei präzise Angebote gemacht, sondern nur pauschal Jahresarbeitszeitmodell. Aber wir sollten uns selbst mal Gedanken darüber machen, so Herr Sorge als Verhandlungsführer, was wir darunter verstehen könnten.
Haben Sie denn schon etwas erreicht?
Ganz konkret haben wir erreicht, dass die Mitglieder der Verhandlungskommission der Gewerkschaften für die zukünftigen Verhandlungen bezahlt freigestellt werden. Das heißt, sie haben weder einen Zeitverlust noch einen Einkommensverlust, wenn sie später für die anderen Kollegen in diesem Bereich die Verhandlungen führen.
Wie wird es weitergehen?
Also am 1. und 2. Februar sind die nächsten Verhandlungen in Köln übrigens. Und bis dahin haben die Arbeitgeber sich jetzt bereit erklärt, ihre Vorstellungen zur Arbeitszeit insbesondere zu erklären, also vorzulegen. Und sie wollen auch ihr Vergütungsmodell nochmal überprüfen und uns dann neue Vorschläge unterbreiten.
Rechtsradikale Töne in der DDR. Deutschland, einig Vaterland. Das war der Grundtenor der Wiedervereinigungsbefürworter auf den letzten Leipziger Montagsdemonstrationen. Es haben sich jedoch schon Gruppierungen gegen diese rechten Auswüchse formiert. Letzten Mittwoch riefen Studentinnen der Hochschule für Film und Fernsehen in Leipzig von einem Filmfestival aus kurzfristig zu einer Demo gegen rechts auf. Sie mischten sich mit Parolen wie: Wir lassen uns nicht beerdigen, unter eine Kundgebung von ca. 10.000 SED-Genossen und Genossinnen, die gerade auf dem Dimitrovplatz stattfand. Während der Kundgebung werden von den Festivalteilnehmerinnen für die nächste Montagsdemo Treffpunkte für die Demonstranten und Demonstrantinnen gegen rechts bekannt gegeben. Laut TAZ wird am nächsten Montag erstmals das Volk gegen das Volk antreten. Zu den Hintergründen dieser Ereignisse, insbesondere zu seiner Einschätzung der rechtsradikalen Bedrohung in Leipzig, befragte ich Andreas, einen Fotografen aus Ost-Berlin.
Also was für einen Zweck hatten die Montagsdemos in Leipzig ursprünglich eigentlich?
Also die Demonstrationen am Montag von der Nikolaikirche aus, die gibt es schon seit 5 Jahren etwa. Anfangs waren es einige wenige Unzufriedene, die dort versucht haben, in Friedensgebeten ihre Meinung zu bilden und auch durch mittels der Vereinigung also nach außen zu treten. Dann kamen immer mehr Leute am Montag in die Nikolaikirche, die das Ziel hatten, ausreisen zu können und damit die staatlichen Stellen unter Druck zu setzen, indem sie dann nach dem Montagsgebet von der Kirche aus ein kurzes Stück durch die Leipziger Innenstadt zum Rathaus gegangen sind und so sich aufmerksam zu machen. Zu der Zeit, als über Ungarn sehr viele DDR-Leute ausgereist sind, als schon etwa vielleicht sagen wir mal 40.000, 50.000 ausgereist waren, nahm der Druck der Bevölkerung innerhalb Leipzig immer mehr zu, also die Unzufriedenheit wuchs. Man musste irgendwas tun. Die Polizei merkte das natürlich auch in den staatlichen Stellen und es wurde verboten, den Leuten vom Montagsgebet durch die Innenstadt zu laufen und es wurde abgeriegelt, die Innenstadt. So, die Folge davon war aber, dass die Leute dann nicht mehr durch die Innenstadt gegangen, sondern außenrum. Das heißt, Leipziger Innenstadt hat einen Ring, der vielleicht zu umlaufen ist in einer Dreiviertelstunde. Die Leute vom Montagsgebet sind dann diesen Ring entlang gelaufen, eine weitaus größere Strecke also als vorher und haben dadurch auch mehr Aufmerksamkeit gefunden.
Ja, und was hat sich jetzt in der letzten Zeit geändert, also was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen betrifft?
Es waren dann nach dem 7. 8. Oktober, die Zahl der Demonstranten stieg dann erstmal noch, es waren dann 100.000, dann 200.000, es ging bis an die 500.000 dran. Die Zahl der Demonstranten nach dem Montagsgebet nahm schlagartig ab nach der Öffnung der Grenzen. Zuerst wahrscheinlich, weil viele erstmal auch sind sofort losgefahren an die Grenze nach Westberlin und die BRD und wollten rüber und das war jetzt das Allerwichtigste geworden. Und jetzt muss man sagen, kommen neue Leute zu der Demonstration. Also die Leute, die jetzt zur Demonstration am Montag auf den Leipziger Ring gehen, sind Leute, die als Ziel haben, die SED-Führung vollständig abzusetzen. Oder beziehungsweise sie wollen nichts mehr an der Führung haben, die etwas mit links zu tun haben oder auch irgendwie entfernt den Ruf von links haben. Das heißt, auch das Neue Forum wird abgelehnt. Sprecher vom Neuen Forum werden abgelehnt, vom demokratischen Aufbruch, von der SDP und so weiter. Immer mehr setzt sich das Ziel durch, unter bestimmten Gruppen in Leipzig aber auch vor allen Dingen nur, die Wiedervereinigung zu erlangen. Und politisch der BRD vollständig angegliedert zu werden als Bundesstaat. Also zu den letzten Demonstrationen wurde dann eben das Deutschlandlied gesungen in allen Strophen. Es wurden bundesdeutsche Fahnen geschwenkt. Und es geht so weit, dass Sprecher von Gruppierungen, die irgendwie den Verdacht stehen, links zu sein, gar nicht mehr zu Wort kommen. Sie werden ausgepfiffen, ausgebuht. Und nur noch Sprecher von wahrscheinlich auch neonazistischen Gruppen belagern das Mikrofon und kommen dort zu Wort und werden sogar umjubelt, ja, in Leipzig.
Du hattest das eben mal unterteilt, diese Gefahr von rechts, in drei Gruppen. Könntest du da nochmal genauer was zu sagen?
Ja, die Gefahr von rechts würde ich unterteilen erstmal in die vielleicht eine, kann man sagen, weiche Gefahr, also den Ausverkauf der DDR an den IWF, an die BRD, Banken, Deutsche Bank, ja, und so weiter. Und jetzt zum Beispiel wurden aus Japan Zehntausende Videorekorder eingekauft oder es werden Bananen importiert in Hauf, ja, und Devisen fehlen aber eigentlich, um Technik anzulegen, um die Akkumulationsrate zu erhöhen in der Wirtschaft. So, das ist die eine Gefahr, die von rechts kommt, der ökonomische Druck also. Eine andere Gefahr würde ich sehen in diesen Leuten, die Wiedervereinigung wünschen, die wahrscheinlich gar nicht genau wissen, was damit eigentlich im Zusammenhang steht, ja, die nur so ein Gefühl haben, ja, wir wollen das, die Freiheit der BRD, die Freiheit des Westens und natürlich wollen sie trotzdem wahrscheinlich geringe Wohnungsmieten und so weiter, alle Subventionen wollen sie behalten, aber eben gleichzeitig die Freiheit des Westens. So, und dann gibt es sicherlich die Gefahr der Neonazis, die nicht zu unterschätzen ist. Wir hatten seit 2 Jahren etwa schon öfter in der DDR Zusammenstöße mit organisierten Skins, wobei zurzeit eingeschätzt wird, dass sich die Skins nach außen hin zurückziehen. Das heißt, die Haare werden wieder normal geschnitten, die Kleidung wird normal getragen. Sie versuchen sich zu tarnen und dabei aber neu zu organisieren. Das heißt, die vor 2 Jahren oder vor einem Jahr noch als Skins aufgetreten sind, treten jetzt eben zum Beispiel in Leipzig wieder Demonstrationen auf als Sprecher für Freiheit und für Wiedervereinigung. Ne?
Und wie ist jetzt die offizielle Position der Regierung, zum Beispiel der SED, diesen Rechten gegenüber, die jetzt in Leipzig auftreten auf den Montagsdemonstrationen?
Die offizielle Position der Regierung, denke ich, stimmt überein mit der Position der Masse der Bevölkerung. Das heißt, es darf auf keinen Fall in Richtung rechts gehen, sondern es soll zu einem demokratischen Sozialismus kommen in der DDR. Wobei eben die Position die eine ist, aber die Handhabe ist eine andere. Sie haben also gar keine Handhabe gegen die Demonstration, auch gegen die Demonstration von rechts. Die Polizei ist, kann man sagen, fast nicht existent. Sie ist machtlos. Ja. Sie kann also nicht einschreiten gegen die Demonstration. Und die SED-Leute werden überhaupt nicht mehr angehört. Die werden gar nicht an die Mikrofone gelassen oder so ausgebuht, dass sie so nicht erhört werden können. Genauso eben, wie ich vorhin schon sagte, auch andere Vereinigungen von links. Sodass sie also eigentlich machtlos zusehen müssen, was sich da in Leipzig entwickelt. Ja. Neueste Entwicklung ist jetzt, dass eine Partnerschaft, Sicherheitspartnerschaft eingegangen werden soll zwischen den Leuten vom Neuen Forum und der Polizei. Weil das Neue Forum sich natürlich auch gegen jede Wiedervereinigung sträubt. Ja. Auch da ist das Ziel des demokratischen Sozialismus. Aber was daraus werden wird, das kann man jetzt noch gar nicht absehen. Ja.
Und wie steht es mit dem antifaschistischen Widerstand in der DDR?
Also es gibt seit einiger Zeit, vielleicht seit etwa 1-2 Jahren, einige wenige, sehr kleine sogenannte Antifa-Gruppen, die sich vor allen Dingen in Ostberlin zusammengefunden haben. Die sind aber deswegen klein und auch ganz vereinzelt, weil diese Antifa-Gruppen bis jetzt von der offiziellen SED-Seite stärker attackiert und stärker verfolgt wurden als rechtsausgerichtete Gruppierungen. Und so, dass sie also kein Potenzial hatten, sich irgendwo öffentlich zu machen oder gegen die Gefahr von rechts öffentlich auftreten zu können. Und man fängt jetzt wohl vielleicht an, sich zu formieren, größere Antifa-Gruppen von unten her zu bilden. Aber das steht ganz am Anfang.
Ich danke dir für das Gespräch.
Fallen durch Mörderhand. So die Tageszeitung Die Welt über den plötzlichen Tod von Alfred Herrhausen durch einen Bombenanschlag. Mutmaßliche Täter, die Rote Armee-Fraktion. In den Medien wird Alfred Herrhausen als bedeutende Unternehmerpersönlichkeit, der erste Manager der Bundesrepublik, als herausragende Persönlichkeit glorifiziert. Seine wirtschaftliche Dominanz wird herausgestellt. In Bildern und Worten wird lediglich die enge Freundschaft zwischen Bundeskanzler Kohl und Alfred Herrhausen betont. Die politischen Auswirkungen werden jedoch unterschlagen. Alfred Herrhausens Vorreiterrolle bezüglich des Schuldnererlasses für die Dritte Weltstaaten wird bejubelt und bewundert. Sein Pseudo-Dritte-Welt-Staaten-Engagement ist leicht enttarnt mit seiner Forderung auf Teilverzicht der Banken mit Ausgleich bei den Steuerzahlern. Aber gestern stieg aus der Asche Herrhausens ein Märtyrer empor. Ein Symbol für Freiheit und Demokratie ist vernichtet worden. Ein Symbol der Freiheit für die Herrschenden, das heißt, die Freiheit zu unterdrücken und auszubeuten. Aber das Symbol hinterlässt keine Lücke. Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Ein fließender Übergang ist gewährleistet. Die Rote Armee-Fraktion hat ganze Arbeit geleistet. Die Sinnlosigkeit dieses Bombenanschlags auf Alfred Herrhausen ist offensichtlich. Die Bombe ist gegen links losgegangen. Was wird zu erwarten sein? Zum einen eine Alfred-Herrhausen-Halle oder ein Alfred-Herrhausen-Platz als ständiges Ärgernis. Zum anderen wird die Regierung und die Industrie ihre Wehrhaftigkeit im Übermaß beweisen müssen. Laut Theo Weigel denkt die CSU darüber nach,
wie wir den immer noch aktiven Terrorismus mit allen rechtsstaatlichen Möglichkeiten bekämpfen können. Es muss alles getan werden, künftig solche kaltblütigen und brutalen Mordanschläge zu verhindern.
Zum Aspekt der Terrorismusbekämpfung erklärte der SPD-Vorsitzende Vogel, die Bundesrepublik habe in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auf die damalige terroristische Herausforderung eine überzeugende Antwort gegeben.
Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass dies heute nicht in gleicher Weise gelingt.
In den 70er Jahren wurden die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung aus der Taufe gehoben. Einen chronologischen Abriss gibt der Rechtsanwalt Häusler in Berlin.
Es hat eine zahlreiche Fülle von Veränderungen im Strafprozessrecht und im materiellen Strafrecht gegeben seit 1974. Das begann damit, dass unter dem Druck der ersten Terrorwelle die Mehrfachverteidigung zum Beispiel in Strafverfahren ausgeschlossen wurde, ein Verbot, das bis heute noch weitgehend aufrechterhalten worden ist. 1976 wurde dann der 129a, der also die terroristische Vereinigung betrifft, eingeführt, parallel dazu und verweisend darauf in Paragraph 112 Absatz 2 Strafprozessordnung die Möglichkeit, einen wegen einer Straftat nach 129a StGB Verdächtigen auch ohne den Grund der Fluchtgefahr inhaftieren zu können. 1977 wurde dann das Kontaktsperregesetz eingeführt, das wohl mit am weitreichendsten in die Verteidigung eines Beschuldigten eingreift. 1978 kamen die Terrorgesetze, man sieht also fast jedes Jahr war etwas los, kamen die Antiterrorgesetze, die das Kontaktsperregesetz fortführten mit der Einführung der Trennscheibe und unter anderem die Möglichkeit einräumten, dann öffentliche Kontrollstellen einzurichten, durch die dann eine Flächenfahndung ermöglicht wurde. Diese Flächenfahndung wurde konsequent dann fortgeführt in der Strafprozessrechtsänderung von 1986, die in 163d StPO die Schleppnetzfahndung nun gestattet. Danach ist es möglich, dass nun all diejenigen Leute, die durch diese öffentlichen Kontrollstellen gelaufen sind, gespeichert werden können und eine bestimmte Zeit diese Daten aufbewahrt werden können und ausgewertet werden können. 1988 ist es zu einer Verschärfung im materiellen Strafrecht nochmal gekommen, nämlich neue Regelung für Landesfriedensbruch und 1989 eben die seit Anfang der 70er Jahre diskutierte Kronzeugenregelung. Das ist sicherlich nicht umfassend und abschließend. Man kann darüber sicherlich monatelang Seminare veranstalten. All diese spektakulären Gesetze sind begleitet gewesen durch eine Vielzahl von kleineren Gesetzesänderungen, die auf den ersten Blick nicht weh zu tun scheinen, die aber insgesamt immer die Tendenz hatten, die Verteidigung zu beeinträchtigen, zu erschweren. Nur mal als Beispiel, es war, ich weiß nicht bis wann, bis Ende der 70er Jahre, es möglich, dass die Verteidigung einen präsenten Zeugen stellen konnte, den konnte sie selber laden und dann musste das Gericht diesen Zeugen, den man natürlich zur Entlastung geladen hat, hören. Dieser präsente Zeuge ist zwar formal noch in der Strafprozessordnung vorhanden, aber Nun bedarf es eines Beweisantrages, den das Gericht genauso so ablehnen kann, als wenn der Zeuge gar nicht da ist, sodass man auch erleben kann, nun, dass präsente Zeugen vor der Tür stehen und nicht gehört werden.
Ja, vielen Dank.
Gut.
Betroffen von der massiven Terrorismusverfolgung ist unter anderem Rolf Hartung, einem ehemaligen Bewohner der Kiefernstraße in Düsseldorf. Vorige Woche wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Zu den Hintergründen nun die Unterstützerinnengruppe in Düsseldorf.
Also Rolf ist im Oktober letzten Jahres, also Oktober 88, hier in seiner Wohnung auf der Kiefernstraße verhaftet worden. Vorgeworfen wurde ihm die Beteiligung an dem Angriff auf Donnier, das ist eine Rüstungsfirma in Immenstadt, und den Angriff auf den Verfassungsschutz, die beide 1986 liefen. Grundlage für die Verhaftung war eigentlich nur, oder war nur ein Schriftgutachten von Schriftgutachter Ockelmann. Dazu ist zu sagen, dass Ockelmann ein Privatgutachter ist, der von der BAW, der Bundesanwaltschaft, auch schon in den vorherigen Verfahren dazu benutzt worden ist, die Gutachten zu bekommen, die sie für ihre Anklage gebraucht haben.
Ich würde ganz gerne mal was zu dem Schriftgutachter Ockelmann anschließen. Und zwar ist das ein Privatschriftgutachter aus Hamburg. Und er macht jedes Mal andere Gutachten als die Sachverständigen aus den verschiedenen Landeskriminalämtern oder vom Bundeskriminalamt. Er hat mehrere Verfahren laufen und er ist in dem Gutachten, was jetzt der Gutachter vom Landeskriminalamt gemacht hat, werden ihm schwere methodische Fehler vorgeworfen. Er hat eine Methodik, die hier im Faschismus benutzt worden ist. Er hat im Faschismus gelernt und seine Art und Weise, Schriftgutachten zu machen, benutzt kein anderer Schriftgutachter mehr.
Und es ging da drin um Schriftstücke, kurze Sätze, die Rolf geschrieben haben soll in den Erklärungen zu den Angriffen. Und es eigentlich von Anfang an klar war, dass das, was sie da aufführen gegen ihn, dass es einfach eine Farce ist. Er ist dann im Mai oder Juni 89 freigelassen worden, nach 9 Monaten ISO-Haft. Und allerdings ist da auch der Haftbefehl noch nicht aufgehoben worden, sondern er war, ist halt erstmal nur rausgekommen. Aus dem Grund, dass der Senat ein neues Gutachten angefordert hat, weil in dieser ganzen Zwischenzeit einfach so auch eine Auseinandersetzung um die Methoden von diesem Ockelmann gegeben hat und darum, ja, wie die Bundesanwaltschaft ihn einfach dafür benutzt, was sie gebrauchen kann. So, und es gab halt dann ein neues Gutachten, das ist vor ungefähr 2-3 Wochen rausgekommen, von einem Gutachter vom LKA in Stuttgart, der gesagt hat, dass diese Schrift nicht Rolf zuordnbar ist und auch dem Gutachten und den Methoden von Ockelmann widersprochen hat. Und jetzt heute Morgen haben wir erfahren, dass die Anklage gegen Rolf zurückgenommen worden ist und der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben.
Eine Entschädigung wegen der 9-monatigen U-Haft hat Rolf Hartung wohl nicht zu erwarten.
Und was ich denke, was ganz wichtig ist, ist dazu zu sagen, dass Rolf, er hat vor 3 Jahren angefangen, eine Eva Haule zu schreiben, und das eigentlich, denken wir, der eigentliche Grund ist, warum sie ihn damals verhaftet haben, weil das auch die Möglichkeit war, worüber sie viel von ihm mitgekriegt haben. Und das auch immer ein Punkt ist, die Auseinandersetzung mit den Gefangenen, wo sie immer versuchen, die auch zu kriminalisieren. Und wir freuen uns, dass jetzt die Anklage zurückgezogen ist. So, und es, also man muss einfach sehen, Rolf hat 9 Monate in Isolationshaft gesessen für nichts.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gibt jedoch nicht auf. Sie ermittelt weiter gegen Rolf Hartung. Vorläufig ist das Verfahren gegen ihn eingestellt. Nicht eingestellt ist das Verfahren gegen Thomas Kilper, einem weiteren ehemaligen Bewohner der Kiefernstraße in Düsseldorf. Vorgeworfen wird ihm eine kämpfende Einheit, die nicht näher beschrieben wird. aufgrund bei einer Durchsuchung gefundenen Diskussionspapiere über die RAF. Die Bundesanwaltschaft wird durch den Tod von Alfred Herrhausen bestärkt sein, Thomas Kilper und eine Unzahl anderer Menschen aufgrund ihrer Gesinnung nach 129a zu verurteilen. Nun, seit gestern rollt die Fahndungswelle aller Orten. Kaum war der Herr Herrhausen auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe, blies auch schon die gesammelte Verfolgungsgemeinschaft zum Halali. Ringfahndung im Raum Frankfurt und Umgebung, das war schon zu vermuten, war die erste Gegenmaßnahme. Das lief dann mit der üblichen Anlaufverzögerung an, wurde aber immer weiter ausgedehnt, nicht nur auf den Raum Rhein-Main, sondern nach und nach aufs gesamte Gebiet der BRD. Von Frankfurt hörten wir, dass dort viele Menschen direkt in den Bereich der Bullenjagd gerieten. Menschen wurden aus ihren Autos herausgerissen und an die Wand gestellt. Als Nachhilfemaßnahmen wurde ihnen die Knarre unter die Nase gehalten, damit das auch überzeugend wirkt. Obwohl noch niemand so richtig wusste, was eigentlich genau passiert war und noch der Tod des Fahrers vom Bankenchef gemeldet wurde, der dann leicht verletzt an der Explosionsstelle stand, obwohl also noch viele nicht wussten, was eigentlich lief, wurde vielen aus dem linken Spektrum mit diesem Jagdauftakt klargemacht, was sie in solchen Situationen zu erwarten haben. Das lief bekanntlich auch schon, als der Herr Tietmeier im Zuge der IWF-Proteste knapp verfehlt wurde von einer Schrotflinte. Und wir können uns denken, dass nunmehr auch eine Terrorisierung der Bevölkerung jeweils mit derartigen Aktionen einhergehen wird. Straßensperren, zum Teil als Unfallstelle getarnt, kilometerlange Stauungen und rigorose Kontrollen. Der Bevölkerung soll klargemacht werden, was dann jeweils auf sie zukommt. So auch in Freiburg zum Beispiel. Kaum war die Meldung durch den Äther, so gegen 11.30 Uhr oder 12 Uhr, da war auch schon der Fahndungs- und Terrorapparat angeworfen. Vor zahlreichen Wohnungen fuhren die Bullen auf, entweder offen in Grün oder verdeckt als Zivis oder gleich beides zusammen. Vor einem Häuserblock fuhr ein grüner Trupp mit Maschinenpistole auf, wollte alle ein- und ausgehenden Menschen kontrollieren, schön Ausweis zeigen und woher wohin des Wegs. Begründet wurde das nicht. Die Herren des Morgengrauens sind schon keine Begründung mehr schuldig. Was sie damit erreichen wollen? Der offene und einschüchternde Hinweis, dass hier demnächst kollektiv bestraft wird, weil sie ihren Fahndungsnotstand verdecken wollen. Gezeigt werden soll, wo die Linken hausen und dass sich ordentliche Menschen doch gefälligst von ihnen distanzieren sollen, räumlich, moralisch und politisch sowieso. Sie scheinen sich also nicht sicher zu sein, ob die Deutsche Bank und ihre Politik nicht doch richtig verstanden worden ist. Deshalb müssen sie Terrorisierung in ihr Handwerkszeug aufnehmen, groß und flächendeckend. Fische im Wasser darf es nicht geben.
Sonntagmorgen, 11 Uhr Ortszeit, der Gottesdienst ist aus und er tritt aus der Tür. Er winkt und lächelt, das gleiche Lächeln seit Jahren, seit Jahren. Die Glocken läuten, er küsst zwei Kinder. Schwarzer und ein weißer Polizist, der Wagen.
Jetzt kommen wir zu den alltäglichen Veranstaltungshinweisen. Dieses Wochenende laufen zwei wichtige Demos. Einmal morgen treffen sich vor dem Regierungspräsidium der CAJU um 10.30 Uhr alle, die gegen Abschiebungen und für internationale Solidarität und für Solidarität mit Flüchtlingen demonstrieren wollen.
Gut, dann kommen wir zu den kulturellen Veranstaltungshinweisen. Erstmal im Jazzhaus heute Abend die Flower Pornos. Wann die genau anfangen, das steht nicht da, aber das müsst ihr selber rausfinden.
Ansonsten die Africa Waves im Jugendheim in der Ulanstraße fangen jetzt gleich um 20 Uhr an.
Ja, und in der Fritz-Böhler-Halle in Emmendingen, da kommt ihr hoffentlich auch noch rein, die Gruppe Paranoia.
Die spielt morgen.
Ach, die spielt morgen, okay.
So, jetzt komme ich zur zweiten Demo, die in Frankfurt stattfindet, morgen um 12 Uhr. Geht ab den Campus der Universität, U-Bahn-Station Bockenheimer Warte. Und es geht um die Freiheit für El Salvador.
Ja, ganz ans Herz legen möchte ich euch noch Joshi Krüger mit seinem Seminar. Heute um 20 Uhr, hoffentlich schafft das noch. Joshi Krüger ist vor allem Pianist, einer, dessen Klavierklingen man stundenlang lauschen möchte. In seinem Programm Seminar, da hüpft er von Rösselsprung durch die Tradition des Überbrettels. Okay, was ich noch sagen wollte, die 10 D-Mark beziehungsweise 8 D-Mark für Studenten, die könnt ihr natürlich sicher aufbringen. Gut, dann noch ganz kurz der letzte Veranstaltungshinweis. Das wäre die im Friedrichsbau heute Abend um 21 Uhr. Da ist eine Lesung. Diese Lesung ist begleitet mit einem Gespräch und dann außerdem noch begleitet mit Musik. Die wird gespielt von der bolschewistischen Kurkapelle. Ja, verantwortlich für die heutige Sendung waren...